Aber ganz ehrlich, als ich diesen strahlenden Augen gesehen habe, wo sie reinkam, habe ich gesehen, sie wird nicht nur ein Jahr bleiben. Ich habe sie gefragt, nein, sie bleibt zwei, sagt sie. Okay.
Ja, hallo, ich bin Bettina. Ich weiß jetzt nicht wirklich, was ich sagen soll. Also ich bin jetzt, wie gesagt, seit September auf der Bibelschule in Bad Gandersheim. Das kam alles ziemlich spontan, weil ich habe keine wirkliche Arbeit bekommen und wusste nicht so wirklich, was ich machen soll. Und dann habe ich mir gedacht, okay, versuche ich es vielleicht mal auf einer Bibelschule. Und dann bin ich in Bad Gandersheim gelandet. Habe gedacht, ich mache das nur so ein Jahr zu überbrücken oder so und gehe dann wieder in die Arbeit zurück. Aber ja, Gott hat jetzt irgendwie was anderes vor und ich will da einfach seinen Weg gehen und werde auf jeden Fall noch ein zweites Jahr machen und dann schauen, wo er mich hinführt. Und das Jahr war jetzt bis jetzt schon total, weiß ich nicht, also ich habe Gott total kennengelernt und es gibt eigentlich nichts Besseres, finde ich, als irgendwie echt mal irgendwie wenigstens ein Jahr vollkommen für Gott zu geben und auf Bibelschule zu gehen und das einfach zu machen, weil da kriegt man einfach so viel, weiß ich nicht, so viel von Gott mit und so viel Liebe und das ist einfach der Hammer, ich weiß nicht. Ja.
Halleluja. Super. Vielleicht hast du schon beantwortet, ich wollte dich nur fragen, was gefällt dir dort am allerbesten? Das wollte ich mal fragen.
Die Gemeinschaft mit Gott.
Wow, okay. Hat noch jemand ein Wunder erlebt in der letzten Zeit, was er gerne erzählen möchte? Sei es im körperlichen Bereich, sei es irgendwo anders. Ja.
Ja, ich bin geflogen und zwar mit dem Fahrrad hingeflogen, ganz schlimm. Ihr kennt euch in Würzburg ein bisschen aus. Ich bin morgens mit dem Fahrrad in die Klinik gefahren und es war nass. Und ich bin in so eine Straßenbahnschiene reingekommen. Und zwar mein Fehler, ich habe die Straßenbahnschiene so im spitzen Winkel gekreuzt. Und das soll man ja nicht machen, man soll ja da so ein bisschen quer rüberfahren. Jedenfalls das Vorderrad hat es blockiert und ich bin im hohen Bogen über das Fahrrad drüber geflogen. Und es war, ich habe in übernatürlicher Art und Weise Jesus gespürt. Und zwar, das muss ja ganz schnell gegangen sein, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich habe alle Zeit der Welt zu beten. Und das ist reflektorisch gegangen, ich glaube, das ist im Geist gegangen, ich habe angefangen zu beten und hatte ich weiß noch, wie ich geflogen bin, ich hatte eine Freude dabei, ich wusste, ich werde fallen, ich werde mich auch ein bisschen verletzen, aber es wird mir kein Unheil nahen, es wird nicht schlimm sein, es wird nichts Besonderes sein und so war es dann auch. Ich bin geflogen, habe geguckt, was ich so habe und so ein paar Sachen und bin dann in die Klinik gefahren und habe 10 Minuten später angefangen zu operieren und es ist den ganzen Tag wunderbar gegangen. Ich bin schon oft so bewahrt worden bei so kleinen Dingen, aber das Besondere dabei war dieses, dass ich sofort gebetet habe und sofort die sichere Gewissheit gehabt hat, das wird gut gehen, du fliegst jetzt hin, aber es wird dir nichts passieren. Preis dem Herrn.
Amen. Also das hört sich interessant an. Also ich mag auch fliegen, aber lieber anders. Okay. Wollt ihr jetzt gerne eine ganz typische Auferstehungspredigt hören? Oder ist euch egal? Ist egal. Ja, gut, sie wird auch nicht ganz typisch sein. Aber es kann schon sein, dass ich im Laufe der Predigt auf die Auferstehung komme. Das kann schon sein. Aber das ist keine typische Auferstehungspredigt. Aber eine sehr interessante Predigt. Vielleicht passt sie sogar ein bisschen zu dem, was der Peter gerade erzählt hat. Weil er hat jetzt körperliche Bewahrung erlebt. Und ich möchte etwas darüber sagen, warum dein Körper, also dein Körper jetzt, dem Herrn so wertvoll ist. Vielleicht hast du gedacht, nur mit deiner Seele, also ob du drei Finger hast oder zwei oder fünf, ist ihm wurscht. Hauptsache, die Seele ist da. Gut, es gibt bestimmt eine Prioritätenreihenfolge. Aber unser Körper ist dem Herrn wichtig und wertvoll. Und darüber möchte ich ein paar Dinge mit euch teilen. Klar, dann Auferstehung. Es gibt ja auch eine körperliche Auferstehung. Eine geistliche Auferstehung werden diejenigen, die sich ein bisschen in der Bibel auskennen, wissen. Die haben wir schon erlebt, als wir uns bekehrt haben. Also jeder, der wiedergeboren ist, hat eine Auferstehung von den Toten erlebt. Ich weiß nicht, ob du das bewusst bist, aber du könntest jetzt im Prinzip deinen Nebenmann, deine Nebenfrau auch beglückwünschen und sagen, herzlichen Glückwunsch zu deiner Auferstehung. Könntest du machen. Weil du bist, wenn du Jesus angenommen hast und dadurch wiedergeboren worden bist an der lebendigen Hoffnung, dann hast du Auferstehung ganz real. Wir müssen wissen, geistliche Auferstehung ist nicht weniger real als die körperliche. Ja. Und die Bibel sagt ganz eindeutig, dass wir wiedergeboren worden sind durch die, Auferstehung Jesu Christi von den Toten. So, Wiedergeburt heißt ja, Leben kommt hervor, Auferstehung hat auch damit zu tun, dass Leben hervorkommt. Also in dem Moment, wo du Jesus angenommen hast, dich ihm anvertraut hast, bist du von den Toten auferstanden. Amen. So, wir sind eine Gemeinschaft der Lebendigen, deswegen der Name Lebendiges Wort. Nein. Ich wollte nur versuchen, ein bisschen lustig zu sein. Okay. Aber es gibt auch eine körperliche Auferstehung von den Toten. Vielleicht kommen wir dazu. Aber jetzt geht es in erster Linie darum, warum unser Körper dem Herrn so wertvoll ist. Und zunächst mal möchte ich nur unterstreichen, dass die Bibel, dass Gott ein sehr positives Bild von unserem Körper hat. Ja? Vielleicht ist es dem einen oder anderen selbstverständlich, ich weiß nicht. Aber in dieser Hinsicht unterscheidet sich die Bibel, unterscheidet sich das Christentum, unterscheidet sich das Evangelium eindeutig zum Beispiel vom größeren Teilen griechischer Philosophie oder das, was man Gnostizismus nennt. Es gibt ja diese Strömungen, ihr braucht das nicht alles zu wissen, was das alles beinhaltet. Aber es gibt diese Strömungen, und das war auf jeden Fall teilweise auch so in der griechischen Philosophie, dass man, dass die Materie, also das Sichtbare, und somit auch unser Körper zum Reich des Bösen gerechnet hat. Also das Sichtbare, das ist das Böse. Und das Unsichtbare oder das Geistige, was man nicht sehen kann, aber trotzdem real ist, also die Seele, dann das ist, gehört dann zum Reich des Guten oder das ist das Gute. Also im Gnostizismus gibt es sogar diese Vorstellung, dass es zwei Schöpfergottheiten gibt. Also dass Gott, also der gute Gott, ja, unser Vater, er hat das Unsichtbare geschaffen, die unsichtbare Realität und die sichtbare Realität, die Materie und somit der Körper, ist etwas, was ein Schöpfergott, der böse ist, geschaffen hat. Also diese Vorstellung hat man. Und somit auch eine Heilsauffassung, ein Erlösungsverständnis, was total daneben ist. Das weiß ich, war auch so und ist auch so in griechischer Philosophie gewesen, wo man das Heil quasi als die Befreiung der Seele vom Körper so verstanden hat. Und interessanterweise, sehr viele esoterische Lehren und so weiter, die heute florieren, haben ihre Wurzeln eindeutig in diesem Denken. Auch das, was man von UL hört, also dass jeder Mensch, also dass unser Körper, also nicht zum Reich Gottes eigentlich gehört, aber dass jeder Mensch einen Götterfunken in sich hat, den man entdecken muss und dann entwickeln muss. Und es gilt, diesen Götterfunken von der Materie zu trennen und so weiter. Das ist alles Gnostizismus oder Gnosis. Das ist seine Philosophie, die eigentlich einen dämonischen Hintergrund hat. Okay? Gott sei Dank ist die Bibel ganz anders. Ja? Die Bibel hat keine Probleme mit deinem Körper. Gott hat keine Probleme mit deinem Body. Körper. Oder Leib. Take your pick. Also das heißt, wähle, was du möchtest. Wir dienen einem Gott, der von sich sagt, in seinem Wort, alles, was er geschaffen hat, ist gut. Also du kannst mit Fug und Recht sagen, mein Körper ist gut. Lass uns gemeinsam sagen, mein Körper ist gut. Und Gott hat einen draufgesetzt, er sagt, sehr gut. Amen. Oh, Halleluja. Unser Gott ist so tausendfach viel besser als alle Götzen und Dämonen dieser Welt, die nur ein Nonsens erzählen. Amen. Aber das ist jetzt nicht mein Thema jetzt, aber die solche Einflüsse haben im Laufe der Geschichte sich auch versucht mal in christlichen Kreisen einzudrängen, dass der Körper eigentlich etwas Ungutes ist und so weiter. Und es gab schon in den ersten Jahrhunderten nach Christus gab es kleine Gruppen, die ursprünglich zur Gemeinde Jesu gehörten, die aber eindeutig von diesem Denken beeinflusst wurden. Aber Gott kennt keine Körperfeindlichkeit. Alles, was er geschaffen hat, ist gut. Okay? Das ist mal wichtig, einfach festzuhalten. Das ist eine ganz einfache Wahrheit, aber es ist ganz, ganz wichtig festzuhalten. Es ist eine Lüge, wenn jemand versucht, dir zu erzählen, ja Gott, er hat es doch mit dem Körper, er hat da mit dem Körper da ein bisschen Schwierigkeiten. Oder irgendwo, Gott, der interessiert sich nur jetzt für das Unsichtbare. Gut, unser Geist, unsere Seele ist tatsächlich, das ist da schon eine Prioritätenreihenfolge, aber alles ist gut, was Gott gemacht hat. Und Gott freut sich über deinen Körper. So ist es. Und deswegen sollten wir das auch tun. Nur als ein Beispiel hier, das schon zur Zeit von Paulus und seinen Mitarbeitern gab es, dass Christen sich mit solchen Arten von Strömungen auseinandersetzen mussten. Und ich werde jetzt nicht sehr darauf eingehen, aber nur, dass ihr guckt, also diese Problemstellung gab es schon mal bei den ersten Christen. Ihr könnt da wählen, ob ihr mit mir aufschlagen wollt oder nicht, sonst lese ich es einfach in Kolosserbrief Kapitel 2 zum Beispiel. Und Vers 8, das sagt der Apostel Paulus, seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und Lehren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Also er sagt, seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach Überlieferung von Menschen. Und dann schildert das einige Dinge, die dazu gehören. Und dann, ich lese nur hier Vers 23 noch in demselben Kapitel, da sagt er, das alles hat zwar einen Anschein von Weisheit in eigenwilligem Gottesdienst und in Demut und im Nichtverschonen des Leibes. Im Nichtverschonen des Leibes, also nicht in einer gewissen Wertschätzung, dient aber zur Befriedigung des Fleisches. Also hier spricht er von verkehrten Strömungen, Gedankengänge, wo man irgendwo das Nichtverschonen oder einen schlechten Umgang oder eine Geringschätzung des Körpers als etwas Gutes gefunden hat. Das hat mit der Offenbarung des Evangeliums und mit der Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus nichts zu tun. Und auch in 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, da sehen wir das ab Vers 1, ich lese nur ein paar Verse, das sagte auch der Apostel Paulus, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Und dann schildert er ein paar so Eigenarten von diesen Lehren von Dämonen durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten zu heiraten. Misstrauen gegenüber Schöpfungsordnung und Sexualität in Gottes Ordnung, die verbieten zu heiraten. Also gut, Paulus sagt ja auch, ich wünschte, alle wäre wie ich, weil er war Single. Ne? Also das ist der eine Vers in der Bibel, da muss ich mich mit ihm unterhalten, wenn ich oben in ihm bin. Aber er sagt ja, ich wünsche das. Aber ich muss auch sagen, er versucht ja nicht, die Schöpfungsordnung Gottes durcheinander zu schmeißen, sondern es spricht eindeutig von einer Situation, wo sehr viel Bedrückung, auch Verfolgung in der Gemeinde war. Er sagt, also in dieser Verfolgungssituation, wer heiratet, er soll einfach wissen, das wird sehr, sehr schwer sein. Ich meine, wir kennen es ja aus Berichten von Ländern, wo viel Christenverfolgung ist, ich habe mal ein Zeugnis von einem Pastor, der früher in der Sowjetunion aktiv war und der immer wieder in Gefängnis kam aufgrund seines Glaubens. Und er hat gesagt, warum sollte ich heiraten? Meine Frau wäre sowieso ohne Mann die ganze Zeit. Ja, das war sein Grund. Und so, das war auch das Denken von Paulus. Aber als er das gesagt hat, hat er mehr aus seinem praktischen Denken heraus gesagt, nicht um irgendwo zu sagen, eigentlich ist es besser, wenn man nicht heiratet. Stimmt nicht. Es war kein Misstrauen gegenüber der Schöpfungsordnung Gottes da. Okay, ich lese mal zu Ende, hier in 1. Timotheus Kapitel 4. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Hier kommt er wieder, die Schöpfung ist grundsätzlich gut. Amen. Und ich finde interessant, auch in Modern Day, also auch in modernen sektiererischen Gruppen oder esoterisch angehauchten Gruppen, findest du dieses Denken, die verbieten zu heiraten, vielleicht verbieten sie nicht, aber wenn ich mich nicht täusche, sogar bei universelles Leben heißt es dann, also gut, wenn man so richtig geistlich geworden ist, dann kann man auch in der Ehe auf die sexuelle Gemeinschaft verzichten. Wisst ihr, was das ist? Quark. Auf Deutsch gesagt, Blödsinn. Seid ihr noch hier? Es ist immer interessanter, wenn Menschen geistlicher sein wollen als Gott, dann finde ich es immer interessant. Dann sage ich, come down. Langsam. Okay, die verbieten zu heiraten oder auch Speisevorschriften findet man auch bei solchen Gruppen, auch bei UL also und ähnliche Gruppen. Sage nur, was wir hier lesen, ist heute da. Aber stimmt auch, wir haben denselben Gott wie Paulus und genauso wie heute gilt es, Gott ist gut und alle Schöpfung ist gut. Also unser Gott, unser Evangelium, unsere Bibel hat keine Körperfeindlichkeit, sondern eine sehr positive Einstellung zu unserem Körper. Das nur so als Grundlage hier. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig. Jetzt mal zu der Frage, warum ist unser Körper so wichtig oder so wertvoll? Ihr wisst ja, meine Frau macht ja bei Weight Watchers, ne? So. Da geht es ja viel um den Körper. So, ich habe sie gestern gesagt, also heute spreche ich über das Thema Körper, Freund oder Feind. Stimmt nicht. Also sie hat einen Vortrag, den sie manchmal hält, der heißt Körper, Feind, Freund oder Feind. Aber ich habe gedacht, ich kann ja versuchen, ein bisschen nachzulegen. Nein. Warum ist unser Körper so wertvoll? Ein Punkt. Unser Körper ist für uns, also für unseren eigenen menschlichen Geist, für dich wichtig. Ja? Unser Körper, dein Körper, der sichtbare Teil von dir, ist ein Instrument, wenn du so willst, das Gott dir gegeben hat, das Gott uns gegeben hat, damit unser Geist, damit der innere Mensch sich ausdrücken kann und bewegen kann in dieser Welt, in der wir leben. Mir ist eingefallen, deswegen ist es nicht unwichtig, wir haben ja am letzten Sonntag hier über die Freiheit im Geist gesprochen und dann sind wir natürlich auch darauf gekommen, dass es natürlich nicht nur und auch nicht vordergründig mit dem Freiheit zu tun hat, dass man hüpfen und springen und tanzen und so kann im Lobpreis, aber es spielt eine gewisse Rolle. Deswegen, für die, die nicht hier waren, das habe ich vorhin mit Sportstudio gemeint, also wir haben hier die Stühle weggeräumt und da ging es los. Das war schön. Ich wollte nur mal sagen, es ist nicht ganz unwichtig, ob wir die Freiheit haben, auch mit unserem Körper Gott zu loben und zu preisen, weil das auch mit der Freiheit unseres Geistes zu tun hat. Du kannst es nicht trennen. Ja? Dein Geist, dein innerer Mensch, sagen wir so, drückt sich aus durch deinen Körper sehr oft, sehr stark. Ja? Und deswegen, inwieweit ich die Freiheit habe und Freiheit erlebe, mich Gott hinzugeben im Lobpreis und in der Anbetung, es ist nicht nur eine äußere Sache. Es hat mit der Bewegungsfreiheit deines Geistes zu tun. Weil Körper, Seele und Geist miteinander verknüpft sind. Okay? Deswegen nicht das unterschätzen. Es ist ganz richtig, es wäre völlig verkehrt, wenn man Freiheit im Heiligen Geist darauf begrenzen würde und vielleicht auch, wenn man es darauf nur fokussieren würde, dass es nur damit zu tun hatte, dass man frei ist, Gott zu loben und zu preisen, auch mit dem Körper. Aber es spielt eine absolut entscheidende Rolle und man soll es auch deswegen nicht unterschätzen. Okay, so, unser Körper ist wertvoll für uns selber, für unseren eigenen Geist, damit er sich in dieser Welt ausdrücken kann. Aber dann geht es weiter. Und das ist ein bisschen mehr ein Schwerpunkt. Unser Körper, mein Körper ist nicht nur für mich wichtig, sondern dein Körper, unser Körper, ich meine, jetzt habe ich verschiedene Körper auf einmal hier in der Luft, dein, unser und mein. Aber ich hoffe, ich kann damit kommunizieren. Unser Körper ist für Jesus wichtig. Nicht nur für uns, nicht nur für mich, sondern für Jesus. Und hör mal gut zu, das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt wollen wir eine Bibelstelle hier lesen. In 1. Korinther 6. Und immer wenn ich das lese, das fasziniert mich, wie es hier steht, dass unser Körper dem Herrn gehört. Also sehr konkret, sehr konkret. Das sollten wir lesen. 1. Korinther 6, Vers 13 bis Vers 20 und ich werde dann nachher zwei, drei Verse besonders unterstreichen, weil die das besonders verdeutlichen, was ich hier vermitteln möchte. 1. Korinther 6, Vers 13 bis Vers 20. Oder wir können lesen ab Vers 12. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird sowohl diesen als auch jene zunichte machen. Der Leib aber ist nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn. Und der Herr für den Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt. Also sind wir doch wieder bei der Auferstehung gelandet. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber, Körper, Beine, Füße, Arme, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Das finde ich mal interessant. Man muss das einfach auf sich wirken lassen. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Hure machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib oder Körper ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit oder in eurem Leib. Wenn du es liest, siehst du, Gott hat ein Verhältnis zu deinem Körper. Amen. Also nicht nur zu deiner Seele, nicht nur zu dem inneren Menschen, natürlich das ist besonders wichtig, aber er hat auch ein Verhältnis zu deinem Körper. Ich möchte nur zwei, drei von diesen Versen, die wir jetzt gelesen haben, unterstreichen. In Vers 13 der letzte Teil von Vers 13, dort sagt der Apostel Paulus, der Leib aber ist nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Also unser Körper, warum ist er da? Für den Herrn. Ja, für den Herrn. Deswegen hat er mich so gemacht, wie ich bin. Ich bin hier, mein Körper ist hier, für den Herrn. Und dann sagt er auch, der Herr ist für den Leib. Einerseits kann man einfach sagen, ja, das bedeutet einfach, dass die beiden zusammengehören, ist klar. Ich möchte hier nur eine kleine Fußnote hinein mitnehmen. Ich glaube, wenn es heißt, der Herr ist für den Leib, ich glaube, er spricht auch hier von Heilung. Amen. Hallo. Der Inde ist, ist ein Arzt. Was sagst du dazu? Nee, er ist der Arzt aller Ärzte. Amen. Der Arzt wohnt in uns. Unser Leib ist für den Herrn und der Herr ist für den Leib. Vers 13 war das. Vers 15. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Also das finde ich auch so plastisch, irgendwie so konkret und so, ja, ich meine, eure Leiber sind Glieder Christi. Und dann Vers 19, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib, euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Hör mal gut zu jetzt. Der Herr braucht unseren Körper, um in dieser Welt wirken zu können. Der Punkt ist, Gott kann nur durch uns, durch mich, durch Magen den Nordstrand, Gott kann nur durch mich in diese Welt revolutionär hineinwirken, solange ich in diesem Körper bin. Wenn ich weg von diesem Haus bin, dann war es das. Hier meine ich. Meine Gott hat immer noch viel von mir. Ich bin im Himmel, ich preise ihn Tag und Nacht und so. Aber hier auf Erden, Gottes Möglichkeiten hier auf Erden, durch uns irgendetwas zu tun, ist begrenzt, wenn du so willst, zu unserem Körper. In dem Moment, wo dein Körper nicht mehr da ist oder nicht lebt, dann kann Gott nicht mehr, nichts mehr mit dir anfangen hier auf dieser Erde. Ich habe das Gefühl, dass, wenn man das so sieht, dann kommen wir sehr nahe dem, was es hier heißt, der Leib ist für den Herrn. Oder warum es so unter dieses sehr konkrete, dieses sehr plastische unterstrichen wird, eure, wisst ihr denn nicht, eure Glieder sind, eure Leiber sind Glieder Christi und dass ihr euch selbst nicht gehört und wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Deswegen ist unser Leib, unser Körper für den Herrn von großer Bedeutung, weil seine Wirkungsmöglichkeit hier auf Erden durch uns. Und Gott will hier auf Erden durch uns wirken. Amen. Halleluja. Er will durch uns hier auf Erden Geschichte schreiben, im Großen und im Kleinen. Aber es geht nur, solange wir in diesem Leib sind. Es hängt tatsächlich von unserem Körper ab. Und deswegen ist sogar unser Körper für Gott ganz, ganz wichtig. Amen. Ich glaube, deswegen ist interessant, steht es auch in Römerbrief Kapitel 12. Ich lese es einfach. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, füge ich ein, durch die Erbarmungen Gottes eure Körper, sag mal Körper, eure Körper darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber, eure Körper darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Habe ich was Komisches gesagt? Ha? Hm? Okay, jetzt kommt es, also, alles klar. Ich ermahne euch. Vom hinten auf, ich kann es auch von hinten lesen. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, aber das ist gut, dass du es gesagt hast, weil jeder muss es mitbekommen, durch die Erbarmungen Gottes eure Körper darzustellen oder zur Verfügung zu stellen, könnte man es übersetzen, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Wenn wir uns Gott weihen, wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen, was wir tun, ist unter anderem, dass wir unserem Körper, ich finde es nur interessant, dass Gott das so betont, euer Körper Gott zur Verfügung stellen. Ja? Wenn du dir für Jesus Zeit nimmst, wenn du dich disziplinierst und einfach Zeit nimmst für den Herrn, oder wenn du dich zur Verfügung stellst, du setzt Zeit ab, zum Beispiel mit jemandem zu gehen auf der Straße und zu evangelisieren, oder sag mal so, wenn wir in konkreten Punkten, auch wo es vielleicht um Zeit geht und so weiter, uns Gott zur Verfügung stellen, was wir tun ist, dass wir unser Körper Gott darstellen als ein lebendiges Opfer, damit er durch uns wirken kann, durch unseren Körper. Halleluja. So, das habe ich einfach so auf dem Herzen gehabt. Ich empfinde auch, dass der Geist Gottes es jetzt macht, auch während ich jetzt darüber spreche. Also er möchte das verdeutlichen, wie konkret das ist und wie wichtig unser Körper ist. Ich habe vorhin am Anfang gesagt, dass unser Körper ist wichtig für unseren eigenen menschlichen Geist, also für den inneren Menschen und selber, damit unser Geist sich ausdrücken kann durch den Körper. Aber unser Körper ist auch dazu da, ein Instrument für den Heiligen Geist zu sein, damit er sich durch unser Körper ausdrücken kann in dieser Welt. Ich weiß nicht, ob ihr daran gedacht habt, aber ich möchte euch nur mit diesem Gedanken vertraut machen, dass die geistliche Welt, hör mal erst zu, wie ich das sage, dass die geistliche Welt, also hier auf Erden, die geistliche Welt braucht einen Körper, um hier auf Erden so richtig zum Zuge kommen zu können. Jetzt mache ich einen komischen Vergleich. Warum versuchen Dämonen, Menschen in Besitz zu nehmen? Einfach um denen zu quälen, ja, aber mehr. Um ein Instrument zu haben, um in dieser Welt sich Ausdruck zu verleihen. Ohne Körper sind sie auch ziemlich hilflos. Oder ohne Einfluss auf einen Körper, ohne Einfluss auf ein geschaffenes Wesen, sind sie eigentlich ziemlich hilflos. Sie sind davon abhängig, dass sie einen Körper oder einen Menschen mit einem Körper beeinflussen können, wenn es geht, sogar in den Griff bekommen können. Okay? Hör mal gut zu. Gott auch. Wenn Gott hier auf dieser Erde so richtig zum Zuge kommen soll, ist er davon abhängig, dass er Menschen findet, die er im Griff bekommt. Amen? Ich möchte mich im Griff nehmen lassen von Gott. Amen. Wie Paulus sagt, ich glaube nicht, dass ich es ergriffen habe, aber ich jage auf dem zu, wie ich selber ergriffen bin. Boah, da explodiert es in ihm. Na? Wisst ihr, womit es zu tun hat? Hier kommt's. Die Bibel sagt, Gott hat den Himmel geschaffen, aber die Erde hat er den Menschen gegeben. Echt? Deswegen, wie konnte der Teufel Zugang finden zu dieser Erde? Durch einen Menschen, der mit ihm kooperierte. Gott kann nicht die Herrschaft über das Universum verlieren. Aber wenn Gott seine Ziele, seine Pläne hier auf Erden verwirklichen soll, ist er abhängig, dass er Menschen findet, die mit ihm kooperieren. Amen. Sogar sein Sohn musste Fleisch und Blut werden. Und hier in einem menschlichen Körper leben und sterben, um den Erlösungsplan Gottes zu vollbringen. Es ist wirklich so. Deswegen sucht Gott immer wieder Menschen. Gottes Plan auf Erden hängt immer damit zusammen, dass er Menschen findet, die er in Besitz nehmen kann. Der Teufel versucht, Menschen zu finden, die er in Besitz nehmen kann. Es geht um einen kosmischen Konflikt zwischen Licht und Finsternis. Okay, ich weiß, wie dieser Konflikt ausgeht. Gott sei Dank. Aber mir ist trotzdem wichtig, dass ich auf der Seite des Siegers bin. Amen. Gott hat alles geschaffen, aber er hat die Erde den Menschen gegeben, so wie er zu Adam sagte, macht euch die Erde untertan und herrscht über sie. Ich meine, diese Schöpfungsordnung Gottes ist immer noch da, dass er Menschen sucht, mit denen er kooperieren kann, weil das ist seine Schöpfungsordnung, ist, dass er Menschen hat, die seine Mitarbeiter sind und sein Reich auf Erden umsetzen. Amen. Wisst ihr, warum Gott manchmal nichts tut, wenn es sei denn, dass wir beten? Weil wir von Gott die Autorität bekommen haben auf Erden, zu sagen, so oder so. Es ist nicht unsere Kraft, aber wir sitzen am Schalter. Okay? Könnt ihr sehen, dass Gott uns braucht? Nein, er braucht nicht unsere Kraft, aber er braucht uns als Gefäße. Er braucht, dass wir uns zur Verfügung stehen. Amen? Okay. So, man kann es tatsächlich, obwohl der Vergleich zunächst mal komisch wirkt, aber genauso wie dämonische Kräfte versuchen, Einfluss im Leben von Menschen zu nehmen und Menschen sogar in Besitz zu bekommen, genau, weil sie nur dadurch sich so ausdrücken können und sich ihre Zwecke ausleben können, wie sie möchten auf Erden, so ist es tatsächlich auch mit Gott. Er sucht auch Menschen, die er in Besitz, die er erfüllen und besitzt und nehmen kann und die sich von ihm ergreifen lassen. Amen? Okay? Und ich glaube, es ist keine Selbstverständlichkeit, aber ich würde mich freuen, ich glaube, dass ich hier viele Kandidaten habe heute, die sagen, ich will mich von Gott verzehren lassen. Amen? Okay? Und dieser Gedanke, dass die geistliche Welt ein Leib braucht, um auf Erden das zu tun, was sie will, finden wir auch in Hebräerbrief Kapitel 10, wo es steht von Jesus, steht hier, wo er in die Welt hineinkommt, Hebräer 10, Vers 5 bis 7, darum spricht er, also Jesus, als er in die Welt kommt, Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. Einen Leib aber hast du mir bereitet. Ne? Es war nötig, damit der Wille Gottes geschehen konnte, durch Jesus. So, hier verstehen wir, warum unser Körper so wichtig für Gott ist. Unser Körper ist ein Schlüssel, letztendlich, damit der Wille Gottes auf Erden geschieht. So, siehst du, hier ist nicht nur, ich habe nicht nur ein paar Ernährungsvorschläge hier heute. Amen. Okay, und weil es so ist, weil unser Körper so wichtig ist und so wertvoll ist in Gottes Augen, sagt er am Ende von 1. Korinther 6 diesen Text, den wir als so Haupttext heute gelesen haben, sagt er dort in Vers 20 in 1. Korinther 6, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib oder verherrlicht Gott in eurem Leib. Jetzt möchte ich nur ein paar kurze Worte dazu sagen. Wie verherrlichen wir denn Gott in unserem Leib? Oder wie verherrlichen wir Gott mit unserem Leib? Klar, je mehr ich Gott verherrliche mit meinem Leib, je mehr kann er das durch meinen Leib tun, was er tun will. Ich habe drei Punkte, wie wir Gott mit unserem Leib verherrlichen. Oder in unserem, das Wort mit oder in, das Wort da kann man wechselweise benutzen. Verherrlicht nun Gott in oder mit eurem Leib oder mit eurem Körper. Wie tun wir das? Erstens, ich verherrliche Gott mit meinem Körper, wenn ich mich immer wieder neu vom Heiligen Geist erfüllen lasse. Oder wenn ich geisterfüllt lebe, wenn ich mich Gott zur Verfügung stelle, also so wie wir vorhin gelesen haben in Römer 12, Vers 1, dass wir unser Leib Gott darbringen sollen als ein lebendiges Opfer. Meine Opfer heißt nicht, hier soll jemand neu geschlachtet werden. Opfer im neutestamentlichen Denken bedeutet, Gott etwas zu weihen. Auch nicht aus religiöser Pflicht. Gott will Leistungsdenken nicht. Er möchte nur, dass wir aus Liebe oder aus Dankbarkeit sagen, okay Gott, das gebe ich dir. Du hast es sowieso erkauft. Ich gebe es dir, stelle es dir zur Verfügung. Wenn wir geisterfüllt leben, wenn wir Jesus Raum geben, Jesus viel Einfluss geben in unserem Leben, und da gibt es ja viele verschiedene Wege, wie das konkret aussieht, da haben wir auch öfters darüber gesprochen, wie wir unseren Geist stärken, wie wir unseren Geist ernähren, Gemeinschaft mit dem Herrn haben, dass das, was von Gott kommt, sein Wort, seine Gemeinschaft, auch die Gemeinschaft mit anderen, die an ihn glauben, dass das eine ganz zentrale Bedeutung in unserem Leben hat. Das hat alles, spielt alles eine Rolle, wenn wir davon sprechen, dass wir geisterfüllt leben. Warum hat das mit Gott verherrlichen zu tun? Hör mal gut zu, aus diesem Grund. Wir haben ja gesagt, wir haben gelesen, Gott sei Dank habe ich es nicht nur gesagt, ich habe zitiert, was Gottes Wort sagt. Er sagt, wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Also eine Hauptberufung, oder vielleicht die Hauptberufung für meinen Körper ist, ein Tempel für the Holy Ghost zu sein. Amen? Das ist die Berufung meines Körpers, ist ein Behälter für die Kraft Gottes zu sein. Amen? Und dann ist es klar, je geisterfüllter ich lebe, je mehr der Heilige Geist in meinem Leben Raum bekommt, in meinem Körper Raum bekommt, je mehr erfüllt er seine Berufung. Und glaubst du nicht, dass das Gott verherrlicht? Also du kannst also kerngesund leben. Ich komme etwas darauf zu. Du kannst kerngesund leben und trotzdem Gott überhaupt nicht verherrlichen in deinem Körper. Ja? Amen. Aber falls du jetzt nicht so sehr entspannst, dann komme ich gleich auf dich zu. Weil wenn ich über Gesundheit spreche, dann werde ich auch gleich selber überführt. Der Heilige Geist hat etwas, was er immer wieder da zu mir sagt. Er sagt, Magnus, du musst dich mehr bewegen. Es ist so. Ich tue es und dann lasse ich es wieder sein. Jetzt habe ich mich offenbart. Okay, aber ich verherrliche Gott in meinem Leib, wenn ich geisterfüllt lebe. So theoretisch, wenn du jetzt sehr übergewichtig bist, ne? Nur um ein bisschen jetzt auf diese Linie zu kommen. Heißt nicht, dass du Gott gar nicht verherrlichst in deinem Leib. Heißt es nicht. Weil es gibt mehrere Dinge, die dazugehören. Ich verherrliche Gott in meinem Leib, wenn ich voll des Geistes bin. Warum? Weil das die höchste Bedeutung oder das die höchste Berufung meines Körpers ist. Ist ein Tempel für den Geist Gottes zu sein. Und wenn ich geisterfüllt lebe, dann verherrliche ich Gott in meinem Leib, weil das, wozu mein Leib geschaffen wurde, geschieht. Okay? So, wenn du Zeit mit dem Herrn verbringst, wenn du so lebst und darauf achtest, dass das, was der Heilige Geist betrübt, nicht in deinem Leben bleiben darf, einfach gute Lebensverhältnisse für den Geist Gottes in deinem Leben, in deinem Körper, wenn du dafür schaffst, dafür Sorge trägst, dann verherrlichst du Gott in deinem Körper. Okay, das ist ein Punkt. Zweiter Punkt. Wie verherrlichen wir Gott in unserem Körper? Wir verherrlichen Gott in unserem Körper dadurch, dass wir uns von sexuellen Unmoral fernhalten. Amen. Das steht hier ganz deutlich. Das ist sogar ein sehr zentraler Punkt in dem, was er hier sagt. Vers 15, also 1. Korinther 6, Vers 15 bis Vers 18. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Hure machen oder eines Ehebrechers, einer Ehebrecherin machen? Wie tue ich das, wenn ich sexuelle Gemeinschaft oder Kontakt habe mit jemand außerhalb der Ehe? Dann mache ich das oder ja. Dann mache ich das. Oder wisst ihr nicht, wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Deswegen, ich sage euch ganz ehrlich, das ist keine Leichtigkeit, wenn man sexuelle Gemeinschaft mit jemandem hat, der nicht der Ehepartner ist. Es ist überhaupt und gar nicht nur eine körperliche Angelegenheit. Weil du kannst Geist, Seele und Leib nicht trennen. Da findet eine Befleckung statt und da muss das Blut Jesu ganz klar zum Tragen kommen, um das wieder, also sehr klare Buße muss stattfinden, sonst wird diese Befleckung, die da stattgefunden hat, nicht weggehen. Ich habe gesehen, wie wenn Menschen nicht radikal sich davon abwenden, dann bleibt da etwas zurück. Es ist nicht nur eine körperliche Sache. Man muss radikal Buße tun und sich durch das Blut Jesu reinigen lassen und die Verbindungslinien zu dieser Sünde abtrennen. Dann erst kann das, was auch an geistlicher Befleckung zustande kam, durch diesen Sündenfall wieder ausgelöscht werden. Also es geht sehr tief. Es ist nicht nur eine körperliche Sache. Okay, aber dann steht es hier. Wer aber dem Herrn, oder wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm, flieht die Unzucht. Finde ich interessant, steht nicht so sehr bekämpft. Lauf! Amen. Ich schaffe das schon, ich werde das bekämpfen. Ich kann mitten der Sünde ins Gesicht starren, ich werde sie bekämpfen. Prinzip Nummer 1, rede nicht mit dem Teufel. Let him alone. Amen. Die Bibel sagt, flieht die Unzucht. Sag nicht da, ja, ich kann mir das schon leisten. Ich kann auch in der Nähe von dieser Sünde bleiben. Sie wird nicht mich nicht rumkriegen. Doch, wenn du in der Nähe bleibst, wirst sie dich rumkriegen. Wenn du nicht für genug Abstand sorgst, sie wird dich einholen. Amen. Also flieht die Unzucht. Ich wusste ja, dass ihr gute Nachrichten von mir hören wollt hier. Das ist eine gute Nachricht. Lauf! Du sagst, ja, da habe ich ja Angst vor der Sünde. Was heißt Angst? Du weg. So. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Wir sehen also, dass sich von sexueller Unmoral fernzuhalten ganz wichtig ist, ganz entscheidend ist, wenn es darum geht, Gott zu verherrlichen in oder mit unserem Leib. Amen. Tu so wie Josef. Er rannte. Ja, wo diese Frau ihn da umworben hat und alles Mögliche gemacht hat. Ne? Und Josef sagte, wie sollte ich gegen den Herrn sündigen? Und er ist abgedüst. Amen. Hat nicht gesagt, ja, ich bin so stark, ich bin ein Mann Gottes, ich bin ein... Versuch nicht geistlicher zu sein als Gott. Wenn Gott sagt, hau ab, dann haust du ab. Amen. Wie gesagt, von jedem Art von Bösen haltet euch fern. Ja, da habe ich doch Berührungsangst. Ja gut, das ist wunderbar. Ja, manchmal werden Leute geistlicher als Gott. Das kann ich einfach nicht. Das ist nicht gut. Ich sage, keiner kennt sich so gut aus mit den Menschen wie Gott. Ein anderer, der sich gut kennt, ist der Teufel. Deswegen hör auf Gott. Amen. Gefällt euch, was ich hier sage? Okay. Also, wir verherrlichen Gott in unserem Leib, mit unserem Leib, wenn wir geisterfüllt leben. Wir verherrlichen Gott in unserem Leib, wenn wir uns von sexueller Unmoral fernhalten. Und jetzt kommt's. Wir verherrlichen Gott mit unserem Leib, wenn wir nicht fahrlässig oder verantwortungslos mit unserem Körper umgehen, zum Beispiel durch Gewohnheiten oder durch einen Lebensstil, wodurch die Gesundheit des Körpers eindeutig gefährdet wird. Das habe ich direkt gelesen von meinem Konzept hier. Fällt euch da etwas ein? Siehst du, jetzt verschlägt es mir die Sprache. Ne? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mit riesengroßer Autorität darüber sprechen kann. Ich habe nicht super schlechte Gewohnheiten, aber es stimmt, ich gebe einfach zu. Ich habe das Gefühl, dass Gott zu mir gesagt hat, ich müsste mich mehr bewegen und zwar nicht nur, wenn ich auf der Kanzel stehe. Das fällt mir leicht. Das Punkt ist, ich hasse Spaziergänge. Nicht, weil ich faul bin, aber es kommt mir dermaßen sinnlos vor, einfach zu spazieren. Und Joggen, das ist die Steigerung von dieser Langeweile. Ja. Jetzt gehe ich voran mit schlechten Beispielen. Aber es gibt andere Möglichkeiten. Paul, er ist mein großes Vorbild. Wenn es stimmt, dass er alles tut, was er mir sagt, dann ist er... Wie er die Treppen rennt und... Mein Gott, oh Mann, ey. Aber ich werde etwas... Ich meine, ich kann ja nicht nur sagen, das ist so, wie die Kinder sagen, ja, das gefällt mir, das schmeckt mir auch nicht. Ja, Gott sagt, ja, was schmeckt dir denn? Tu doch etwas, aber du musst was tun. Ja. Aber... Es ist, ich meine, es gibt zwar Leute, die Ernährungsfanatiker sein können, wo man fast ein religiöses Verhältnis zur Ernährung bekommt. Das ist nicht, wovon ich spreche. Aber wir haben die Pflicht oder die Verantwortung, sagen wir es mal so, gut mit unserem Körper umzugehen. Und wenn ich Heilung suche für ein Problem und ich genau weiß, dass ich Lebensgewohnheiten habe, wodurch die Gesundheit meines Körpers vielleicht gerade in diesem Bereich oder in einem anderen Bereich gefährdet ist, dann kann ich nicht einfach sagen, Gott, ja, du sollst mich einfach heilen, aber ich soll einfach so leben wie bisher, also ohne, aber ich werde nichts ändern. Es geht nicht. Man muss bereit sein, auch solche Dinge zu ändern. Ich weiß, ich habe mal vor ein paar Jahren ein Buch von Kenneth Hagin gelesen, wo er stand ja auch in einem prophetischen Dienst vor Gott. Und wie er erzählt hat, wie Gott ihn einmal den Auftrag gab, zu einem anderen Prediger hinzugehen, hat gesagt, dass wenn er drei Dinge in seinem Leben nicht ändern würde, würde er sterben. Da brauchst du ein bisschen Mut, um das zu tun. Aber Gott hat gesagt, erstens, er muss sein Verhalten ändern. wenn es darum geht, in Liebe zu wandeln mit den Brüdern, sein Verhältnis zu Geld und seine Diät. Das war so einer, der so richtig so. Er war auch wahnsinnig dick, starb mit 38. Hat nicht darauf gehört. Hat einen Wunderdienst, da würden wir uns alle nur. Jawohl. Ich sage nur, Gott sei Dank für Gaben, Geistesgaben und mächtige Wirkungen. Es heißt nicht immer, dass wer darin dient, so lebt, wie Gott es will. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo Gott sagt, das geht so nicht. Ja? Das soll jetzt nicht etwas Bedrohliches oder sowas sein, aber auf der anderen Seite, wir haben die Verantwortung, mit unserem Körper richtig umzugehen. Oder nicht? Wenn der wirklich ein Tempel des Heiligen Geistes ist, wenn es wirklich etwas ist, was wir von Gott bekommen haben, damit Gott optimal wirken kann durch uns hier auf Erden, ist es nicht unsere Verantwortung, vernünftig und gut mit unserem Körper umzugehen? Amen? So, das gehört auch dazu. So, in dieser Art und Weise verherrlichen wir Gott mit unserem Körper. Und wenn wir das tun, dann ist es auch so, dass der Geist Gottes viel Gelegenheit bekommt, durch uns, durch unseren Körper zu wirken. Ganz kurz zum Schluss, sage ich etwas über die Rettung oder die Erlösung unseres Körpers. Wo Jesus für uns starb und rief, es ist vollbracht, dann wissen wir, dass sein Erlösungswerk auch unserem Körper betraf. Ja? Ich möchte mal so sagen, diese Erlösung, die Rettung unseres Körpers, zu 100%, jetzt kriege ich doch einen Satz über die Auferstehung rein hier, zu 100% wird diese Erlösung unseres Körpers erst sich manifestieren, wenn wir von den Toten auferstehen und einen neuen Körper bekommen. Aufgepasst, ich sage jetzt nicht, solange wir hier sind, ist es der Wille Gottes, dass wir manchmal krank sind. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Okay? Aber wir müssen den Unterschied verstehen. Jetzt bitte nicht aufschlagen. Ich möchte das schnell über die Bühne bringen, weil wir möchten Gott noch einmal preisen hier. Aber in Römer Kapitel 8, da sagt der Apostel Paulus wieder, er spricht von unserem Körper. Er sagt hier, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Also der Paulus sagt, ja, meine, er ist ja erlöst. Er sagt, wir erwarten die Erlösung unseres Leibes. Wovon spricht er? Hier spricht er davon, von der Erlösung unseres Leibes. Also das, was geschieht, wenn wir einen neuen Körper bekommen, einen Auferstehungskörper bekommen, in der Auferstehung. Den Körper, den wir jetzt haben, der so wertvoll für Gott ist, ist auch eingeschlossen in Erlösungswerk. Also durch seine Wunden sind wir geheilt. Amen. Ich sage nochmal, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Amen. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Amen. Erst wenn wir im Himmel sind, nein. Im Himmel ist keine Krankheit, brauchst du keine Heilung. Genauso glauben. Im Himmel brauchst du nicht zu glauben, weil da gibt es nichts, was du überwinden musst. Glauben ist nur hier. Okay? So, wir haben ein Recht, auf der Grundlage der Erlösung, mit Heilung zu rechnen, um Heilung zu bitten und Heilung zu beanspruchen, hier, jetzt, in diesem Körper. Der Unterschied zwischen diesem Körper und das neue Modell, das kommt. Ja, ich habe es schon verglichen mit VW und Porsche. Das würde euch nicht passieren. Ich habe es einmal getan, da hat jemand sich sehr über mich geärgert, hat gemeint, es wäre nicht heilig genug, was ich da gesagt habe, mit dem neuen Leib, mit Porsche zu vergleichen. Ich sage noch einmal, wer geistlich ist als Gott, versteht das nicht. Okay, aber das Modell, das wir jetzt haben, diesen Körper, tolles Gerät. Er hat nur ein Problem. Und das bleibt, solange wir hier sind. Er ist unter der Vergänglichkeit. Das heißt, egal wie ich mich anstelle, ich werde älter. Ich habe es zwar nicht geglaubt, aber es stimmt. Teilweise hatte ich auch diesen Jugendwahn. Aber also in dem Sinne, ja, die Vergänglichkeit ist ja letztendlich auch eine Auswirkung des Sündenfalls, weil vorher war ja kein Tod da. Und in dem Sinne also das, dass die Vergänglichkeit vorbei ist, das werden wir erst erleben, wenn wir den neuen Körper bekommen. Also dieser Körper, den wir jetzt haben, wir dürfen und können und sollen erwarten, dass Gott Heilung produziert in unserem Leib, wenn wir es brauchen. Auch, obwohl wir unter der Vergänglichkeit sind. Also das ist der einzige Haken, wenn du so willst, ist die Vergänglichkeit. Also wir werden älter, also muss nicht immer heißen kränker, ne? Halleluja. Nicht gleich sagen, naja, ich bin jetzt 50 und 60 und es geht schon abwärts. Ja, gut, wenn du so redest, wird es auch abwärts gehen. Ne? Aber obwohl wir unter der Vergänglichkeit sind und wir werden nicht unbedingt so wahnsinnig viel schneller, als wir waren mit 20. Obwohl, das gibt es auch. Während wir in diesem Leib sind, sollten wir lernen, damit zu rechnen, dass der Arzt aller Ärzte, der in uns ist, dass er in unserem Körper Heilung produziert. Ich bin gleich fertig. Aber das ist jetzt wichtig, das muss ich einfach reinbekommen. Das ist ja Auferstehungsgottesdienst heute, gell? Und morgen ist Feiertag. Hör mal gut zu, jetzt hat mit der Auferstehung zu tun. Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, jetzt bin ich wieder schnell, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Das ist ein Hammer! Er sagt hier, Jesus wurde auferweckt von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, durch den Geist Gottes. Und er sagt, dieser Geist wohnt in euch. Wenn derselbe Geist in euch wohnt, der Christus von den Toten auferweckt hat, dann wird er eure sterbliche, unter der Vergänglichkeit lebenden Leiber lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Und hier spricht er nicht von dem neuen Leib, den wir immer bekommen werden. Sogar der Calvin hat sogar erkannt, hat gesagt, nee, das bezieht sich auf etwas, was Gott hier in diesem Leben tut. Also wenn das Gott, dass der Heilige Geist in uns ist und in unserem sterblichen Leib immer wieder Heilung produziert, das ist etwas, was hier und jetzt geschieht. Und das ist derselbe Geist, durch den Jesus von den Toten auferweckt wurde. Amen. Das ist Auferstehungsgottesdienst. Okay? Halleluja! Weißt du, wenn du wirklich glaubst, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann kannst du nicht einfach um Entschuldigung bitten, dass du deswegen begeistert bist. Er ist auferstanden von den Toten und er hat den Tod überwunden und das heißt auch die Krankheit überwunden. Einige kapieren es. Nein, ihr kapiert es schon. Okay, so. Ich erlebe Erlösung für mein Leib hier, dadurch, dass ich Gott vertraue für Heilung. Und das i-Tüpfelchen kommt bei der Auferstehung von den Toten, wo ich das neue Modell bekomme, wo ich dieses Haus, dieses Modell ablege. Und Gott sagt, Sohn oder Tochter, es ist Zeit für eine andere Dimension. Amen. Dann werden wir auch einen Körper haben, der nicht unter der Vergänglichkeit ist, sondern der ähnlich ist, der Auferstehungsleib Jesu Christi. Jesus vergleicht es auch mit den Engeln. Er sagt, ihr werdet sein wie die Engel. Und ich möchte nur ein paar Verse hier lesen aus 1. Korinther 15 und dann wollen wir einfach Gott preisen. Ich sage dazu nichts mehr. Also ich lese einfach um euch eine Geschmacksprobe zu geben, wie dieser neue Leib sein wird. In 1. Korinther 15, Vers 35, das sagt der Apostel Paulus, es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt und mit was für einem Leib kommen sie? Tor, was du siehst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und was du siehst, also er vergleicht es mit Saat und Ernte, die stehen also in Verbindung zueinander. Was du siehst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und was du siehst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn, es sei von Weizen oder von einem der anderen Samenkörner. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat, und jedem der Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch, sondern ein anderes ist das der Menschen und ein anderes das Fleisch des Viehs. Und ein anderes das der Vögel und ein anderes das der Fische. Und es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber. Aber anders ist der Glanz, also die Herrlichkeit der himmlischen, anders als der irdischen. Ein anderer der Glanz der Sonne und ein anderer der Glanz des Mondes. Und ein anderer der Glanz der Sterne, denn es unterscheidet sich Stern von Stern an Glanz. So ist auch die Auferstehung der Toten. Hör mal gut zu. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach aber der Geistliche. Und dann nur ein paar Verse zum Schluss. Wenn aber dieses vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allezeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Ich möchte euch einfach ermutigen mal, vielleicht, meine, heute ist ja Auferstehungssonntag, wie wäre es, wenn du irgendwann heute dich hinsetzt und 1. Korinther 15 liest? Das ist toll. Das fasziniert mich, diese auch wieder so plastisch, so konkret, wie er schildert. Er sagt, es gibt ein Fleisch im Vieh, einen Fischen, eine Glanz hat die irdischen Leiber, ein Glanz hat die himmlischen. Ich kann euch sagen, es ist jetzt schon toll, aber es wird noch toller. Amen.